Wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist nach wie vor Aurel, das hier ist Alama Pyjama. Und heute haben wir eine Sonderausgabe des globalen Sektfrühstücks, denn ich habe nicht alleine gesektfrühstückt, sondern ich habe mir Tarkan Bakci eingeladen, den kennt ihr vielleicht von seinem Podcast Gefühlte Fakten. Aber wer das ist, was er macht und so weiter, soll er sich mal selber vorstellen. Deshalb, hier geht's rüber zu Alama Pyjama, abonniert den Podcast und lasst natürlich eine positive Bewertung da. Gut. Es ist 8 Uhr morgens. Ich weiß ja nicht, wie das passieren konnte. Wir sitzen hier 8 Uhr morgens, Tarkan sitzt irgendwie in so einem traurigen Podcast-Zimmer im Hotel, wenn ich das richtig sehe. Also wir haben ja hier ein bisschen eine Zoom-Übertragung. Hast du dir eine Matratze an die Wand gestellt?
Ja, ich habe ein bisschen Anspruch. Ich habe gedacht, der Aurel, der hat einen Podcast, da kommen normalerweise Profis zu Gast, irgendwie Viva Con Aqua-Leute oder Journalisten, die ein eigenes Podcast-Zimmer haben. Und deswegen habe ich hier mein Hotelzimmer wie so ein Verrückter umgestellt mit Matratzen an der Wand und Kissen im Hintergrund, damit ich ordentlich klinge.
Das macht mich gerade fertig, aber darüber müssen wir gleich noch sprechen, weil du bist ein Podcast-Profi im Gegensatz zu mir. Ich meine, mein Podcast besteht eigentlich nur daraus, dass ich selber eine halbe Stunde rede. Das ist der Podcast. Der Podcast ist nur ein Selbstgespräch, eine halbe Stunde.
Das ist mein Wunsch-Podcast, das ist meine Wunschvorstellung.
Weißt du, dass das wirklich der angenehmste Podcast ist, den man machen kann? Weil du bist,
ja, ich glaub's.
Du bist so krass unabhängig von allen anderen und das ist, finde ich, immer so das Ding. Ne? Du hast, also da können wir eigentlich halt direkt mal hingehen, weil ich möchte den Tarkan hier heute mal ein bisschen vorstellen. Ich persönlich bin ein riesen Tarkan-Fan, ne? Vom Sänger und von dir natürlich. Hallo Milo.
Ja, danke
schön. Die Katze ist gerade aufgetaucht. Nochmal kurz für die HörerInnen da draußen. Ich habe hier gerade eine Katze, weil ihr wisst ja, ich habe mehrere Pflegekatzen. Und Milo, meine liebste Katze, ist gerade da und randaliert gerade in diesem Zimmer. Egal, zurück zu Tarkan.
Ich möchte jetzt dieses Kartenhaus Aurel nicht in sich zusammenfallen lassen, aber ich habe ja ein Live-Feed in dein Zimmer, in dein Podcast-Haus, in dein Podcast-Zimmer. Und du redest seit 10 Minuten von dieser Katze, bevor wir hier losgelegt haben. Und es ist keine Katze zu sehen. Ich möchte das einmal hier in die Welt tragen. Ich weiß nicht, was Aurel da erzählt, aber es ist keine einzige Katze zu sehen gewesen. Er hat teilweise mit der Luft geredet. Er wollte sie mir präsentieren, dann war sie plötzlich doch weg.
Also erstmal ist es so, natürlich, also ich als Katzenliebhaber habe ungefähr 12 imaginäre Katzen. Das streite ich gar nicht ab. Aber es gibt auch physisch existente Katzen und Milou ist eine davon. Was Tarkan jetzt hier gerade nicht sehen kann, ist, die Katze ist ja ein bisschen auf Bodenhöhe unterwegs und Tarkan kann den Boden nicht überall sehen und deshalb fehlt ihm natürlich...
Ich sehe den Boden, ich sehe nur keine Katze.
Jetzt reicht's. Genauso wie dein imaginärer Podcast-Partner. So, darauf muss ich jetzt.
Aurel, Milou ist seit 10 Jahren tot.
Milou ist ein Jahr alt. Meine Schwester hat die in Spanien gefunden, auf einem Campingplatz. Und das war so eine süße kleine Katze und die musste gerettet werden. Ich habe es erst nicht eingesehen, aber dann, als sie dann hier war und sie mitgebracht hat, war ich so, ja, das ist absolut keine Katze, die auf einem Campingplatz in Spanien überleben kann. Und jetzt ist sie hier und mein Gott, ich liebe sie. Naja, es soll jetzt hier nicht um meine Liebe gehen, es soll um deine Liebe gehen. Ey, du machst, so, ja, Tarkan macht einen Podcast, Alter. Der Tarkan macht einen Podcast mit so...
Christian Huber.
Mit Christian Huber, ich meine, daher kennt ihn. Tarkan ist ein professioneller Podcaster. Das ist nicht so ein Podcaster wie ich, der hier mal so einmal die Woche das Mikro anmacht und dann seine Therapiesitzung mit seinem Mikrofon abhält. Nein, der Tarkan ist ein Profi. Und deshalb, du hast ja da so eine Soundbox gebaut, offensichtlich in deinem Hotelzimmer. Und das finde ich unfassbar beeindruckend, weil selbst ich, der hier vorne, ich habe hier einen Schallschutz stehen. Weißt du, was ich nicht gemacht habe? Ihn aufgestellt.
Ja, das ist der Anspruch an dich selbst, der da ein bisschen verloren gegangen ist.
Der ist verloren gegangen. Und ihr macht einen tollen Podcast, der heißt Gefühlte Fakten. Das ist ja...
Also, Gefühlte Fakten, genau, danke. Es ist auch wirklich Namensprogramm. Also wir haben perfekten Sound, aber inhaltlich haben wir uns ein bisschen gehen lassen. Und wir quatschen, es ist einfach ein typischer Laber-Podcast, der halt so entsteht, wenn zwei Männer in einem Raum sind. Es ist wie so ein Naturgesetz.
Vergleicht ihr da auch manchmal Bizeps so? Also ich meine, so zwei Kerle, die dann so, ne, da kommen ihr seid ja beide richtige Racker.
Nee, wir vergleichen keinen Bizeps, aber Christian hat einen längeren Penis, muss ich dann hier an der Stelle gestehen.
Was ist denn das Schlimmste an Christian? Einfach mal, was findest du denn am Schlimmsten an Christian?
Er hat viele sehr schlimme Eigenschaften, aber ich glaube, das Schlimmste und gleichzeitig Schönste ist, dass wenn wir zusammenkommen, ist es egal, was wir uns vornehmen. Ich habe ja manchmal auch Notizen, die ich irgendwie abhandeln möchte. Irgendwie stolpert man dann von einem Thema ins andere und er ist so ein Yes-And-Typ, was für einen Podcast super ist. Mhm. Und am Ende kommt man aber raus nach einer Stunde und denkt, ah, fuck, ich habe mein Live-Format, das ich jetzt gar nicht irgendwie erwähnt habe, weil wir 3 Stunden lang über Guy Fawkes geredet haben. Das ist gleichzeitig das Schönste und Schlimmste an Christian, dass man sich mit ihm total verlieren kann.
Das meine ich. Ich stell mir das sehr angenehm vor, so einen Podcast-Partner oder eine Podcast-Partnerin zu haben, weil man natürlich dann irgendwie, keine Ahnung, man kann redet und man kommt von Thema zu Thema und man muss jetzt nicht sich mit sich selbst so sehr auseinandersetzen. Aber auf der anderen Seite, allein Termine finden würde mich wahnsinnig machen. Tag an. Es ist 8 Uhr morgens und wir...
Ja, warum eigentlich? Warum 8 Uhr morgens? Bist du ein Frühaufsteher?
Ich bin ein krasser Frühaufsteher. Ich nehme den Podcast tatsächlich sehr, sehr oft um 7 Uhr oder 6 Uhr morgens auf. Das mache ich tatsächlich.
Was?
Ja, aber es ist ein Unterschied, mit sich selbst zu interagieren um die Uhrzeit, als jetzt hier mit dir zu interagieren. Und warum 8 Uhr morgens? Ja, because Termine, ne? Du hast einen sehr, sehr engen Sketch. Wo haben die dich da eigentlich untergebracht? Das Hotel sieht aus, als hätten die dich in Tegel. In Tegel oben gibt es am Tegeler See gibt es ein Hotel, das heißt Berlin Zentral. Und es ist so ungefähr am Flughafen draußen und es ist auch so eine richtige Touri-Falle. Und so sieht's aus gerade. So sieht's aus, wie du gerade
bist. Ja, wir sind an unterschiedlichen Standpunkten unserer Karriere, Aurel. Wenn du in einem Hotel untergebracht wirst, dann sind das meistens so 5-Sterne-Hotels mit Massage und Wellnessanlage. Ich bin froh, wenn ich 4 Wände habe. Und das sind so Hotels, wo Leute zum Sterben hinkommen, wirklich.
Ja. aber da musst du dazu, muss ich auch, also da, pass auf. Ja, ist so. Tatsächlich werde ich mittlerweile in guten Hotels oder was mir auch wirklich scheißegal ist, weil ich hasse Hotels in jeglicher Form. Ich möchte einfach nicht da.
Ich liebe Hotels.
Ich finde es so schrecklich. Aber ich kann dir sagen, ey, ich wurde in meinem Leben wirklich schon, also da haben die mir einfach so ein Feldbett im Parkhaus aufgestellt. Da habe ich mal so ein Ding gespielt und das ist gar nicht so lange her. Das war so irgendein Gig in Hamburg auf der Reeperbahn, wo ich eh schon nicht hin wollte. Weil ich finde so, weißt du, so ganz am Anfang der Karriere, sagt irgend so ein Manager, sagt immer, ja, du musst in so einer Stand-Up-Mixed-Show spielen, wo dann irgendwie vor dir jongliert eine und dann machen andere Burlesque-Tanz und so und dann kommst du da mit deinem, dann kommt erstmal noch so ein Typ raus, der so dehnbar, dass er einen Koffer packt, passt, so, und dann musst du rauskommen und Stand-Up machen. Und immer wenn du so einen Scheiß, also hat mir, ich, bis heute, es macht absolut keinen Sinn, sowas zu machen. Also an alle da draußen, die denken, sie müssen eine Stand-Up-Karriere machen, macht so einen Scheiß einfach nicht. Das ist einfach so eine komische, das ist eine Lüge von so Bookern. Und da sage ich dir, mein Gott, da wirklich, wenn du dann in so Hotels untergebracht wirst, die so vollautomatisch sind, bevor das irgendwie technisch möglich war. Weißt du, so, wo du dann so mit so einem komischen, du kriegst irgendwie so ein Ticket gezogen und dann wirst du in einem Feldbett untergebracht und so, nee, lass das mal.
Das Geilste, was ich hier erlebt habe im Hotel, war ein automatischer Butterspender.
Hammer,
Alter. Unten in dem, da war so ein Riesenroboter.
Ja.
Also wirklich riesig, der war bestimmt 1,60 groß. Und es war so ein Dreieck. Und das Dreieck hatte so eine kleine Auskerbung mittendrin, wo man sein Brot reintun konnte oder seine Schüssel. Und dann kam da nach 3 Sekunden, wie nach so einem Sanifair-Seifenspender, halt Butter raus. Wo ich dachte, der Mensch, der diesem Hotel diesen Apparat verkauft hat, muss der beste Verkäufer aller Zeiten sein. Was ist der Vorteil von so einem Roboter?
Vielleicht schlägt das die Butter da drin erst, wenn Butter... Da ist eine Buttermaschine.
Ich glaube, da ist ein kleiner Mann drin, der Verkäufer selber, in dieser Maschine, der so Butter macht.
So das... Das ist ein Familienunternehmen. So sind ganz viele Hotels, seine Kinder sind in der Buttermaschine drin. Aber ich werde auch, ich meine, Hotel-Frühstücks und so, ich werde es auch nicht verstehen. Und dann, wenn diese Schlimmste finde ich Themenhotels. Also erstmal in das, wovon ich gerade geredet habe, da in St. Pauli Reeperbahn, natürlich ist es dann so nautisch gefärbt. Weißt du, dann hängen da so ranzige alte Piratenschiffsräder rum überall. Okay, cool. Und dann gibt es noch diese ganzen Hotels in, auch in Hamburg, stimmt, auch in Hamburg, da stehen die offensichtlich auf Themenhotels, da gibt es dann so Afrika-Floor und so. Das ist dann
geil.
Da so ausgestopfte Löwen und so ein Scheiß. Überall hast du, im ganzen Zimmer hatte ich dann Leoparden, die dich die ganze Nacht anstarren, wie als wärst du irgendwie so eine Gazelle, die gefressen werden muss. Das ist, und dann liegt da so, das ist das Geilste, am Aufzug liegt da einfach so Stroh rum. Also jetzt nicht wie in den Pornos, es liegt einfach nur fucking Stroh rum, weil die Serengeti, die ist ja relativ trocken.
Ja, klar, natürlich. Ja, fantastisch. Hamburg ist sehr viel Nautik. Ich glaube, jedes zweite, dritte Etablissement denkt sich, oh, weißt du, was wir machen könnten in Hamburg? Was mit Schiffen und was mit Nautik? Bist du oft in Hamburg?
Nicht in Hamburg. Ja.
Hamburg.
Also das Ding, mein Problem mittlerweile, ich bin wirklich sehr gerne in Berlin und... Ich versuche einfach nur in Berlin zu bleiben oder im Urlaub zu gehen.
Okay.
Also freiwillig.
Es klang gerade so, als hättest du so eine Hamburg-Connection.
Ja, ich bin oft in Hamburg, aber Weil das natürlich ja die nächstmögliche Großstadt ist. Und wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand findet man da schon immer, ich meine, da sind die Rocket Beans, da war ich früher dann öfter mal, aber ja, heute stimmt. Der NDR ist ja da und so Zeug. Aber ich möchte eigentlich, ich möchte nicht. Ich finde nämlich, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich meine, ich sehe da jetzt hier in dem, ich meine, es sieht wirklich krass aus, es sieht aus wie aus so einem fensterlosen Loch. Und ich finde, das sind sehr einsame Nächte. Also egal, wie gut das Hotel ist, ich finde einfach, abends in so ein Hotel zu gehen, nachdem man vielleicht einen Termin hatte und so weiter. Ja. Und man fühlt sich ja auch nach so Terminen auch immer ein bisschen schmutzig, weil man ja, keine Ahnung, also wie, ne, wir sind ja Entertainer, entweder hat man irgendwie was verkaufen wollen, irgendwas pitchen wollen oder sonst was, oder man hatte einen Auftritt, einen Dreh oder sonst was, man fühlt sich schmutzig, ne, weil wir verkaufen unsere Ware, wir verkaufen unser Körper, wir verkaufen unser das, was wir denn zu geben haben, und danach gehen wir dann alleine in so ein trauriges Hotelzimmer, wo die Betten immer viel zu weich sind, und aus irgendeinem Grund denken die, dass die Bettdecken so, dass sie so ultra fluschig sein müssen, weil es sind ja immer so dicke Bettdecken. Es sind nie so normale, dünne Bettdecken, wie wir Menschen zu Hause haben, und dann liegt man da so einsam in diesem fucking Hotelzimmer und entweder ist es zu dunkel oder zu hell und ich finde, man fühlt sich, und man ist nackt, weil ich finde, dass man im Hotelzimmer nackt schlafen muss.
Nein, da das kann ich nicht so ganz. Man ist ich verstehe, was du meinst.
Und in Honig genau, eingerieben, weil man in Hotels immer nackt in Honig eingerieben schlafen muss.
Man hat eine Gurke im Po, man ist nackt in Honig, ein klassischer Hotelnacht halt. Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Also vor allem auch dieser Bruch mit der Vorstellung vom Rockstar-Leben. Weißt du, dass man dann zum Beispiel, ich mache eine geile Mixshow, trete dann nach irgendeinem Feuerschlucker auf, reißt irgendwie den Laden ab und dann bin ich noch bis spät um 4 Uhr nachts
mit dem Feuerschlucker
unterwegs. Und im Feuerschlucker unterwegs und der, keine Ahnung, der Koffertyp schleicht sich irgendwie in den Koffer, in den Club rein, ja. Und so, und wir haben eine crazy Nacht. Nee, meistens ist man dann einfach allein im Hotelzimmer, hat voll den Adrenalinpegel noch vom Auftritt und kann nicht schlafen, aber der Körper ist völlig erschöpft und dann liegt man da im Dunkeln, nackt, mit Honig eingeschmiert und Gurke im Po.
Genau.
Und ja, ich mag das aber sehr.
Ich glaube, wir sind aber nicht cool genug halt für diesen Lifestyle. Ich glaube halt, ich glaube, es gibt bestimmt Leute, die leben diesen Lifestyle, sind nur so richtige Stars, Mario Barth oder so. Weißt du, so richtig coole Leute, die sind auf jeden Fall, ich wette, die salben sich aber schön dann mit der Butter ein, aus dem Butterspender.
Die haben eine ähnliche Nacht, die sind auch dann mit Honig und Gurke im Po, aber halt nicht alleine im Hotelzimmer.
Und nicht alleine.
Ja, genau. Ich kann aber verstehen, was du meinst. Also ich mag zum einen dieses Hotelleben sehr für so eine Nacht oder so, aber ich verstehe total, was du meinst, weil ich finde, Hotels haben so eine ganz besondere Einsamkeit. Das ist so eine Einsamkeit, die Hotels so ganz spezifisch haben. So eine ganz spezifische Facette von Einsamkeit, weil man nichts an diesem Hotel gehört dir.
Ja.
Du bist so komplett anonym. Es sind ganz viele Menschen da, aber keiner hat irgendwelche Berührungspunkte, sondern man ist halt da in diesem Zimmer und man weiß, am nächsten Morgen kommt jemand anders in dieses Zimmer, nichts an dem Zimmer gehört dir,
ist auch ekelhaft.
In diesem Zimmer hält sich fest, es ist ekelhaft auch ein bisschen und es ist so eine ganz eigene Facette von Einsamkeit, obwohl ja so viele Menschen im Hotel sind, man ist ja nicht alleine, man ist wirklich einsam.
Ich bin ja immer in diesem Sexhotel da in Köln, was ich Sexhotel nenne.
Okay.
Na, das ist ja so ein ja. Ficktempel, wo irgendwie alle Menschen aus der Medienbranche immer untergebracht werden und das finde ich, das hat immer so Teppichboden im ganzen Zimmer und dann steht da Whirlpool.
Alle erfolgreichen Menschen.
Ja, naja, ich sag mal
es
so.
Es gibt auch so ein paar Tarkan zum Beispiel, die da nicht reinkommen.
Ja, ich sag mal so, am Frühstücksbuffet sitzt schon jeder. Ich sag, neulich mit Roberto Blanco da gefrühstückt, auch schön. Also es sind wirklich alle, außer Tarkan. Und ich meine, du wohnst ja auch in Köln, aber dann steht da so ein Whirlpool mitten im Zimmer rum und ich weiß, das ist alles so auf sexy gemacht, ne? Auch total cultural appropriate, dann stehen da an der Wand so Geisha-Bilder und so und das halt alles irgendwie soll so ein bisschen dich antören. Ich habe auch gehört, dass das Hotel in der Swinger-Szene groß ist und dann komme ich da halt so hin und wenn ich im Hotel in Köln bin, dann ist es Ficken. Und alles an diesem Ding da schreit irgendwie Ficken. Das ist einfach nur so zum Bumstempel. Und ich schwöre dir, das ganze Hotel hat Teppichboden und ich schleiche da raus, weil ich möchte nur niemandem in die Augen gucken da. Es ist ein sehr sexuell aufdringliches Hotel. Und ich möchte wirklich einfach nur meine Ruhe haben und es hinter mich bringen.
Aber trotzdem, weil es dazugehört, jedes Mal, wenn du in Köln bist, bist du da. Jedes Mal. Weil du dann doch, du willst halt doch am Frühstückstisch ein bisschen
Roberto Blanco. Pass auf, ich habe dann darauf bestanden, dass ich in dem Hotel nicht untergebracht werde. Weil ich gesagt habe, ich halte die sexuelle Spannung nicht aus in dem Hotel. Und ich möchte auch, weißt du, letztes Mal, als ich da war, wurde ich von Jürgen Vogel angesprochen und einem Kumpel von ihm, dass er gemeint hat, wir sind Fans von dir. Und ich so, what the fuck? Weil der sitzt immer nur mit so krassen Promis am Tisch. Und dann dachte ich so, okay, cool. Aber es ist halt auch so, dass du da auf so Leute triffst, die du halt einfach wirklich nicht sehen willst. Also letztes Mal musste ich dann mir so Schlagerstars angehört, die dann so geredet haben davon, jetzt der Bierpark oder wie der Scheiß heißt, macht wieder auf und jetzt geht's wieder nach vorne und bei RTL bin ich auch immer dabei. So, ich pack das geil. Nicht. Ich will
sehr einfach, relatable Content. Es wäre geil, daraus ein Stand-Up zu machen, der bisschen zu abgehobene Stand-Up-Comedians. Ey Leute, kennt ihr das? Wenn irgendwie der Butterspender, der Butterroboter leer ist? Nein, niemand hat einen Butterroboter. Ey, kennt ihr das morgens am Frühstücksbuffet, wenn Roberto Blanco und wenn Jürgen Vogel einen dann wieder anquatscht.
Ja, es ist wahrlich, aber das ist, wie gesagt, eine der letzten Folgen dieses Podcasts heißt keine Prominentinnen, Freundinnen, weil ich mich wirklich mit aller Macht, ich gebe mir alle Mühe, mich einfach fernzuhalten von prominenten Menschen.
Deswegen bin ich heute hier. Yay!
Ich will einfach nur mein Leben leben. Und dann, aber das ist das Eigentliche, ich habe dann bestanden, in ein anderes Hotel untergebracht zu werden, ne?
Ja.
Und da gab es so ein richtig geiles Frühstück. Das war richtig lecker, weil in diesem Nobelhotel, da gibt es dann so ekligen, gebeizten Lachs und ansonsten einfach nur so, es schmeckt auch nicht gut, ist nichts gut. Und da saß ich aber dann am Frühstück mit Anne Will und Günther Jauch oder ihren Doubles, bin mir bis heute nicht ganz sicher. Und fand es komisch, weil das eigentlich wie so eine Jugendherberge war.
Aber wie geil und wie war das Gespräch zwischen denen? Hat dann Günther ja auch dauernd Fragen gestellt und Anne Will immer so nachgehakt trotzdem, so eine Endlosschleife aus Fragen.
Also wir haben nicht miteinander, das war keine Konversation, ich sitze ja dann hinter meinem Sauerteigbrot und
beobachte. Aber hast du die nicht belauscht?
Die saßen auch nicht zusammen. Ach so. Aber ich glaube, ich muss da korrigieren, ich bin mir nicht sicher, ob sie Anne Will war oder eine Frau, die aussah wie Anne Will. Da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, ich habe es mal rausgefunden gehabt, aber ich war mir nicht, weiß nicht mehr das Ergebnis. Aber wir wissen ja, ne, das ist ja so ein Typ Mensch.
Ja, das stimmt.
Der war da.
Hamburg finde ich auch sehr schön, um da eine Nacht im Hotel zu verbringen. Genauso wie Berlin. Das sind beide Städte, die ich mag, aber wo ich nicht länger als so ein, zwei Nächte bleiben wollen würde, aus irgendeinem Grund. Berlin ist mir einfach zu krass und Hamburg ist mir zu kultig. Hamburg ist so, alles ist, weißt du, in jedem anderen Land oder in jeder anderen Stadt Deutschlands ist es einfach ein Kiosk. In Hamburg ist es der Kultkiosk, der Kiezkiosk. Da ist irgendwie einfach irgendein Obdachloser, dem es so Mittel geht und der irgendwie, keine Ahnung, auf die Straße spuckt und plötzlich ist das so sein Ding. Das ist, weißt du, wer das ist? Das ist hier aus dem Kiosk. Das ist Spuck auf dem Boden. Joachim ist das.
Und er hat einfach Holzbein und einen Piratenhut auf.
Wirklich, ist es so, Leute, ihr seid nicht so kultig, wie ihr denkt. Das ist der Kult-Penny. Nein, es ist einfach nur ein Penny, der abgeranzt ist, Mann. Entspann dich.
Du hast so recht, Mann. Da gibt's ja wirklich diesen Kult-Penny, ne? Da kommt da gleich so eine...
Alles ist Kult. Alles in Hamburg ist Kult. Alles ist irgendwie der Kiez.
Und über alles gibt's dann so eine Stern-TV-Reportage.
Ja, genau.
Tatsächlich, Mann, Hamburg ist ein bisschen zu kultig, das stimmt.
Ja, Mann, ist es irgendwie, das ist der 5-Penny-Joachim, der zahlt immer mit 5 Pennys. Was? Was redest du da?
Wie ist das überhaupt? Also, wird Hamburg auch...
Das ist eine Kiez-Legende, sorry, ja.
Wird Hamburg auch geflutet, also jetzt mit Klimawandel und so? Ich glaube, das erledigt, ist es nicht auch... Also,
ich glaube, das hat sich erledigt, ja.
Hamburg wird wahrscheinlich relativ früh geflutet. Ich denke auch. Dann kann der Hamburger endlich wieder dahin zurück, wo er hingehört, nicht? Ins Meer, die alte
nautische Socke. Ich glaube nicht, dass das für Hamburg ein Problem wird. Die stehen dann da vorne und sagen, das ist die Kiezflut, das ist die Kultflut.
Die haben alle schon so eine Arche vorbereitet.
Das ist eine Kiezlegende, die Flut. Die flutet immer unsere Straßen und so. Das ist kultig.
Herr Tagan, wir sind jetzt, wie Sie ja für diesen Podcast gehört, also, weil das passiert mir normalerweise mit mir selber, dass ich vom Thema abkomme und dann worüber anders spreche. Aber klar, wir wollen dich jetzt hier mal richtig kennenlernen. Weil ich wollte mal reden, wann ich dich denn das erste Mal gesehen habe.
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich weiß es nämlich nicht ganz genau, aber ich weiß, wann ich das erste Mal von dir gehört habe.
Ich auch, vor 5 Minuten. Also hier ist ein Zoom-Link, komm mal her. Ich weiß gar nicht, wann wir uns das erste Mal gesehen haben. Also ich habe mit Florentin ja vor einiger Zeit zusammengearbeitet und per Osmose kannte ich dadurch dich ja auch. Du, Florentin und Lars, ihr habt ja mal in einer WG gewohnt Wurde mir zumindest erzählt.
Ich hab da nicht gewohnt.
Dann nur Florentin und Lars. Aber du warst irgendwie, warst zusammen in der Masterclass. Genau,
Florentin, Will und Lars Paulsen haben in einer WG gewohnt. Ganz kranke Geschichte, by the way. Die haben am Checkpoint Charlie in so einer relativ großen Wohnung gelebt. Die hatte keine Möbel. Alle Möbel haben die bei Springer im Springer-Gebäude geklaut.
Ist
auch einfach kein Witz. Und Florentin hatte nur Essen aus Eimern. Wenn du in sein Zimmer gegangen bist, standen einfach eimerweise Röstzwiebeln, die er pur gegessen hat. Und es klingt alles wie ein Witz, aber es ist wahr. Und ja. Eimerweise einfach so Waffel, also so diese komischen, wie heißen die, so eklige Waffeln, aber die sind so
2 Euro Aldi-Waffeln.
Nee, die sind aber gefüllt mit so Sahne. Und die gab es auch in Eimern. Und Florentin hat damals nicht so, Florentin war uns dann Zimmer voller Essen in Eimern. Und er hat gesagt, er macht gerade ein Ding, dass er nur Essen aus Eimern isst. Aber egal, ist das auch jetzt, wenn er nicht.
Naja, aber ich wollte nur sagen, dass ich darüber, dich zumindest wahrgenommen habe. Aber ich glaube, wir haben uns da noch nicht getroffen.
Nee, genau. Und dann hat Florentin Gott sei Dank irgendwann aufgehört, in Eimern zu essen und ist dann mehr nach Köln gegangen. Und dann gab es Gute Arbeit Originals. Und da hast du dann irgendwann als Autor angedockt.
Genau, also ganz, ganz am Anfang. Ich habe früher während des Studiums schon, also ich wollte Journalist werden eigentlich. Und habe dann sehr früh angefangen, in der Lokalzeitung rumzuhängen und irgendwie Artikel zu schreiben.
Ich nicht.
Und fand das auch ganz gut. Und dann habe ich irgendwas mit Medien studiert, Kommunikationswissenschaften in Münster, und habe dann da richtig Gas gegeben und mich so langsam die journalistische Leiter irgendwie hochgearbeitet. Und dann war ich irgendwann beim Deutschlandfunk mit irgendwie 19 oder so und habe gemerkt, Alter, alle um mich herum sind wesentlich besser in diesem Job und haben viel mehr Leidenschaft, weil es gab lange Abende, so bis irgendwie 1 Uhr nachts, wie dann da Leute da gesessen haben, ihre Kinder zu Hause, sehr viele gescheiterte Ehen und alles in diese Recherche gesteckt haben und ihre Beiträge, nur damit am nächsten Morgen dann auf Facebook irgendwie eine Birgit schreiben kann, ja, das ist doch Lügenpresse. Und ich dachte, ey, diese Undankbarkeit, diese sehr schlechte Bezahlung, da muss man verbrennen für diesen Beruf, um sich da irgendwie durchsetzen zu können, um das überleben zu können. Und diese Leidenschaft, habe ich gemerkt, fehlt mir einfach so ein bisschen. Und da habe ich sehr viel Angst bekommen. Weil ich hatte alles auf diese Journalismuskarte gesetzt. Das ist
die Geschichte von den meisten von uns, dass wir so feststellen, ah ja, Mensch, Journalismus ist zu hart.
Das ist mir zu krass. Ja, es ist, also, ich meine, was wir machen, ist ja auch hart. Wir müssen in irgendwelchen Hotels unterkommen und beschweren uns dann über zu weiche Matratzen. Also, es ist ungefähr gleich hart, wie irgendwie in Krisengebieten als Reporter unterwegs sein. Kann man schon vergleichen.
Ich finde ich auch.
Aber es ist... Es ist halt nichts, also was man machen kann, ohne eine Leidenschaft dafür zu haben.
Und dann hast du gedacht, komm, jetzt bewirbst du dich mal bei Gute Arbeit Originals, von der BTF produziert. Und da haben die dich genommen und dann hast du da Gags geschrieben. Und ich glaube, da habe ich dich dann das erste Mal gesehen und wahrgenommen.
Ja, ich habe halt nebenbei Gags geschrieben und dachte, das ist so ein Zubrot. Und die haben dann mich gefragt, ob ich da quasi bei Gute Arbeit mich bewerben will. Und ich hatte nicht vor, Comedy-Autor zu werden. Ich dachte, das ist dann so, bis ich irgendwie was Richtiges finde, so ein Zubrot. Und als sie dann die Zusage gegeben haben für ein Jahr, dachte ich, ja gut, manche Leute gehen halt ein Jahr nach Australien. Ich habe so mein Jahr eben in den Medien, ist aber auch okay.
Aber ist es bei dir so ein Erziehungsding, dass du so dachtest, okay, ich muss was Seriöses arbeiten?
Weil ich komme. Es ging nicht um seriös. Ich hätte auch irgendwie Feuerschlucker werden können in welchen Mix-Shows. Ich glaube, was bei mir, ich habe nie Armut erlebt. Ich hatte sehr großes Glück, aber die Erinnerung an Armut ist immer sehr präsent gewesen.
Dagan ist sehr, sehr reich geboren.
Ich bin sehr reich geboren, aber mein Opa sehr arm. Also es ging sehr schnell bei uns. Und deswegen war diese Erinnerung an, du, da wo wir herkommen, können wir auch wieder zurück, weil es ist buchstäblich ein paar Jahre nur
her.
Darf
man fragen, was machen deine Eltern? Was haben deine Eltern gemacht?
Mein Vater ist Ingenieur, meine Mutter ist Erzieherin. Und meine Großeltern.
So High-Performance-Immigranten.
Ja, voll. Und meine Großeltern sind beides Gastarbeiter, also beidseitig. Das heißt, der soziale Aufstieg ging sehr schnell und deswegen war die Angst vor dem Abstieg auch sehr schnell.
Das Tolle ist, dass du den dann nicht mehr machen musstest.
Den sozialen Abstieg oder
Aufstieg.
Nicht? Ja, hätte ich auch nicht gepackt. Ich hatte halt große Angst eben davor, diesen sozialen Aufstieg anzugehen, weil da habe ich mich schon gesehen, ehrlich gesagt. So die erste Generation, die irgendwie alle Möglichkeiten hat und die dann sagen, ich glaube, ich will was Kreatives machen. Das war aber kein Problem. Also es geht nicht darum, ob es seriös ist oder nicht. Es ging immer darum, ob sicher ist, ob man sich dahinter klemmt und ob man da auch wirklich was reißen kann. Mhm. Hätte ich jetzt gesagt, ich will Feuerschlucker werden, genauso wie ich damals gesagt habe mit 16, ich glaube, ich will schreiben. Da hat mein Papa gesagt, alles klar, cool, dann gucken wir mal, wo kann man denn schreiben? Hier, Lokalzeitung, bewirb dich da, mach auch was. Also, wenn ich sagen würde, ich würde Feuerschlucker, dann hieß es, cool, dann gucken wir jetzt mal, welche Feuerschluckerschulen es gibt, wie man den Karriereweg einschlagen kann. Also, das ernst zu nehmen, das war immer sehr wichtig und hat mich dann auch gerettet, weil sonst hätte ich so ein bisschen rumgeslackt. Und deswegen habe ich dann irgendwann nach diesem Jahr auch gesagt, okay, komm, es macht mir Spaß, es scheint ein Job zu sein. Ich weiß nicht, warum das ein Job ist, aber dann nehme ich das jetzt auch richtig, richtig ernst.
Und dann, warte mal, was hast du denn dann gemacht? Dann habt ihr den, dann, stimmt, dann bist du bei der BTF geblieben?
Genau, die haben mich eingesnackt und als Gute Arbeit so langsam untergegangen ist, was ich übrigens sehr spät erst mitbekommen habe. Gute Arbeit war ein Sketchprojekt, das wir für Funk gemacht haben mit Katjana Gerz, Stefan Tietze und Florentin Will. Und ich und Stefan waren
Autoren. Katjana Gerz ist die von 7 Tage, 7 Köpfe, oder?
Genau, das ist die. Ah, ja. Das ist die eine lustige Frau in Deutschland, die wir haben. Und
ich glaube, Katjana Gerz ist wirklich eine sehr, sehr, sehr lustig eigentlich, ja.
Ja, es ist sehr lustig.
Ziemlich in Natur. Also
auch jedes Mal, wenn ich mit Katja ohne das eigentlich tatsächlich.
Nee, weil das klang so ironisch, aber man.
Ach so, nein. Das war gar nicht ironisch gemeint. Was machen denn deine Eltern, wenn ich fragen darf?
Meine Mutter ist Künstlerin, also bildende Künstlerin gewesen, und mein Papa ist auch Grafikdesigner, also auch basically Künstler gewesen.
Okay, kreativ. Das heißt, für dich war dann aber schon klar, dass das irgendwie geht, kreativ arbeiten.
Ja, aber ich wollte das eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich dann, weil ich immer doch den Struggle dahinter gesehen habe, wenn man kreativ arbeitet, dachte ich, okay, ich werde niemals selbstständig sein. Ich war noch nie angestellt. Mhm. Also es war dann genau das Gegenteil. Und in meiner Familie sind alle irgendwie Künstler in künstlerischen Berufen unterwegs. Aber meine Eltern sind halt auch so, ne, trotzdem, dass man irgendwie auch immer echt, dass halt immer Hustle war, weil wir auch Bilder verkaufen, irgendwas. Waren die halt immer so, mach was du willst. Also die sind immer so total, ihr macht das schon, so zu mir und meiner Schwester, macht das schon. Und das ist total schön und das ist, aber das bedeutet auch jetzt, zum Beispiel jetzt, wo es gut läuft, ist es auch so, schön, nobody cares. Es ist wirklich Hauptsache
du. Hab ich doch gesagt, du machst das schon. Mama, ich habe einen Oscar gewonnen. Schön.
Toll. Ja, es wäre, not a joke.
Sonntag Brunch?
Ja, das ist wirklich, es ist kein Witz. Ich könnte den Nobelpreis in allem gewinnen. Nobody would care.
Mama, ich habe einen Butterroboter verkauft. Weißt du, wie schwer es ist, diese Roboter zu verkaufen? Niemand braucht einen 1,70 großen Butterroboter. Ich bin der beste Verkäufer der Welt.
Nothing. Aber das ist nicht mal ein Witz, sondern keine einzige Person in meiner Familie cares.
Aber es ist wirklich, aber auf eine liebevolle Art.
Es ist manchmal richtig awkward, weil es gibt auch gar keinen Grund mehr darüber zu reden, weil manchmal will man ja trotzdem so updaten. Ja, ich habe jetzt eine Produktionsfirma gegründet und co-produziere meine eigene Fernsehsendung im ZDF. Nur ist wirklich so, ihr seht es jetzt nicht, das Publikum ist einfach nur so, möchte noch jemand Marmelade? Du stehst dann auch da wie ein Poser. Nobody fucking cares. Und das ist ja wunderschön.
Das erdet einen, das ist schön. Ich glaube, es gibt auch sehr viele wütende Menschen, die sich darüber aufregen, dass wir als Künstler irgendwie so, 8 Uhr morgens ist so früh, die irgendwie seit 6 Uhr morgens irgendwie jetzt Mittagspause machen.
Ja, aber da wollte ich nämlich auch noch raus. Ich finde, vielleicht, also das jetzt mit dem Ingenieur-Background deines Vaters und so, du wirkst wie ein Malocher. Also du wirkst wie jemand, der ein Hustler. Also ich finde, du wirkst strukturierter als ich. Fleißiger Typ, eine richtige Arbeitsbiene. Da merke ich nämlich diese Stringenz dahinter, die wahrscheinlich dann doch aus deinem Elternhause kommt.
Dankeschön, ja, das ist diese Angst vor dem Abstieg, aber auch vor allem die Dankbarkeit, überhaupt diese Möglichkeit zu haben. Und bei mir ist es halt so, dass ich mir aussuchen durfte, worein ich meine Kraft und Energie stecke. Und das ist ja ein super Privileg. Also ich bin, glaube ich, nicht fleißiger als andere. Ich kann es nur besser nutzen, weil wenn du jetzt irgendwie mega abhasselst auf dem Bau, dann setzt sich halt niemand im Podcast und sagt, hey, sag mal, du bist aber fleißig, oder? Ich hustle halt, aber halt so wie andere Leute in ihrem Job, den sie gerne machen und der sie erfüllt, auch hustlen. Ich bin aber, glaube ich, tatsächlich strukturierter, das stimmt. Also wenn ich jetzt hier sehe, wie du mit imaginären Katzen redest, ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen strukturierter bin als du. Aber das ist ja das Gute am Künstlersein. Das muss ja nicht schlimm sein, unstrukturiert zu sein.
Nee, zum Beispiel, ich arbeite auch viel, aber es gibt gewisse Dinge, zu denen muss ich mich sehr, sehr hart zwingen. Also zum Beispiel, ich meine, im Endeffekt arbeite ich ja den ganzen Tag, ich mache den ganzen Tag irgendwas, ich schreibe den ganzen Tag Tweets, ich drehe eigentlich fast jeden Tag. Und am Ende mache ich dann irgendwie doch 1000 Sachen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist bei mir so ein Chaos und das muss wirklich auch zusammengehalten werden. Mhm. Also ich weiß noch, bevor ich jetzt mein jetziges Team und Management und so weiter hatte, war das einfach in alle Richtungen gepumpte Energie und auch alle 2 Tage Gedanke oder der Drang, ein neues Projekt zu machen. Ich meine, dass ich dafür überhaupt alles Mögliche schon hinbekommen hatte. Also ich habe ja da irgendwie schon eigene Fernsehsendungen gemacht und ganz selbst geschrieben und so. Das, weil ich weiß nicht, wie das überhaupt passieren konnte, aber jetzt, wo das alles so kanalisiert wird und jemand sagt, okay, hier, das hilft mir schon. Und du wirkst so wie jemand, der so, ich mach das und das, bis es fertig ist.
Ja, ich glaube, das Gute an mir ist, dass ich glaube, du bist mehr Performer als ich. Ich habe ja auch als Autor angefangen und das ist so ein bisschen die Grundbasis bei mir. Und das Autorendasein fußt auf Schmerz und Leid, durch das man durch muss, bis was Geiles da ist. Und ich glaube, das Performer-Dasein ist, wenn du ein guter Performer bist auf einer Bühne, dann kannst du auch okay unvorbereitet sein und trotzdem da irgendwie was raushauen. Und es lebt eher vom Moment und von Schwingungen. Und Autorendasein ist meiner Erfahrung nach gar nicht so. Da muss man vorher durchplanen, man muss sich durchzwingen. Und das Gefühl zu schreiben gibt mir was, aber das Gefühl, was es mir eigentlich da durchträgt, ist, geschrieben zu haben. Und deswegen bin ich sehr justiert auf dieses, okay, ich kämpfe mich da durch, ich mache das jetzt und am Ende werde ich irgendwie belohnt, das ist schon okay.
Das macht Sinn, weil wenn ich geschrieben habe, dann habe ich immer quasi meine eigenen Sendungen geschrieben und dann habe ich da auch konzentriert geschrieben und jetzt weiß ich auch, warum das so war, weil ich einfach nur mich nicht blamieren wollte. Also ich habe das nur für...
die Angst.
Genau, ich habe nur aus Angst das gemacht, weil sonst ist es peinlich für mich selbst, wenn es unvorbereitet wäre.
Wobei Angst auch ein großer Motivator ist, wenn man für andere schreibt, aus eigener Erfahrung, je nachdem für wen man schreibt. Aber es gab Personen, für die ich geschrieben habe, wo ich dachte, ja, das muss sitzen, sonst wird mir das ordentlich um die Ohren gehauen. Und im Kontrast dazu hast du halt so einen Florentin Will, der eine Improvisationsmaschine ist und der auch ein bisschen faul ist, ehrlich gesagt. Also der hat mehr Talent in seinem kleinen Finger als ich in meinem kompletten Körper. Und deswegen taucht er halt einfach irgendwo auf, reißt die Hütte ab und geht wieder. Ist aber diesen Schmerz der Vorarbeit, glaube ich, nicht so, braucht den halt nicht so. Und das heißt, wenn ich den da was geschrieben habe, dann war es immer so, ja, mache ich schon irgendwie geil.
Ja, das
dann
war es ja okay. Florentin ist schon was Besonderes, weil... Es ist auch dieses Ding, okay, mehrere Projekte und auch so beim kleinsten Widerstand auch einfach so in die andere Richtung laufen. Das ist auch so ein Ding von ihm.
Also stell dir vor, Mozart hätte bei so, diese Note kriege ich jetzt nicht so hin. Egal, okay, dann lasse ich es einfach. So. Ja. So ist Florentin so ein bisschen. So ein Beethoven, der so einen Hauch Gegenwind kriegt. Ja, dann halt nicht. Okay, dann halt nicht die neunte.
Oder.
Dann sind es halt nur 8 Sinfonien. Ist okay.
Bei ihm ist es ja schon so, das bedeutet, um das zu machen, muss ich mit dieser Person Zeit verbringen? Not gonna happen.
Nee. Nee, alles klar.
Nee, tschüss.
Okay, dann nicht.
Dann lieber gehe ich wieder in mein Zimmer und esse auf Röstzwiebel. Nein, aber Florentin ist unvorstellbar talentiert. Es ist störend talentiert.
Jedenfalls habe ich immer das Gefühl, so wenn ich das Talent hätte, ich würde viel mehr hustlen. Und warum machst du es nicht? Und dann denkt man sich, aber vielleicht wird auch genau das die Magie kaputt machen, die einen Florentin
will ausmacht. Ja, natürlich, auf jeden Fall würde das Ding die Magie kaputt machen. Das Ding ist ja auch mit dem Hustle geht ja auch Talent, weil umso mehr du machst, umso mehr hast du Gehirnkapazitäten frei, um Dinge umzusetzen. Und ich meine, bei Florentin stört mich schon manchmal, es ist auch geil, dass ich jetzt hier so rede, jetzt könnt ihr nicht mithören, aber es stört mich mal, weil ich manchmal denke, so komm, mach doch dies noch, mach doch das noch. Ich will ihn einfach auch viel, viel mehr sehen, nicht nur persönlich, sondern auch einfach da draußen. Okay, aber jetzt genau, dann hast du für Jan hast du nämlich auch noch geschrieben, Jan Böhmermann. Und das ist wahrscheinlich dann, also das ist eine bestimmte ein Regiment, weil da ist ja, ne, da, wie du sagst, da wird ganz genau drauf geguckt, wie gut ist es, was ist dein Hintergedanke, wo ist der doppelte Boden.
Es ist einfach ein Anspruch was da, was ja auch völlig richtig ist. So sollte es ja auch sein. Das ist
Hammer und ich finde, man sieht es ja auch am Ende irgendwie im Produkt. Und kamst du damit gut zurecht?
Ja, total. Also es ist auch so, dass ja um Jan, also damals, ich bin ja bei der aktuellen Firma nicht dabei, aber ich denke mal, es wird sich beibehalten, wenn man ein Team ist und das Team auch sehr viel Arbeit leistet und als Teil des Teams ist man auch wirklich Teil eines Teams. Das heißt, es war eigentlich recht schön. Also ich bereue die Zeit gar nicht, null.
Ich bereue die Zeit gar nicht. Ich habe ja mal 4 Monate für Klaas geschrieben. Aber da saß ich eigentlich nur 4 Monate rum. Also
wie war das eigentlich?
Super weird einfach. Also keine Ahnung, ich hatte ja vorher schon auch mal eine eigene Fernsehsendung gemacht und so und hatte dann halt so eine Zeit, die ich überbrücken musste zwischen zwei Projekten, beziehungsweise ich habe ein neues Projekt entwickelt und habe halt auch Kohle und alles Mögliche gebraucht. Also habe ich dann da geschrieben und also ich saß 4 Monate rum und habe in den Gängen die Leute unterhalten. Ich habe das Gefühl, es war so, alle waren froh, dass ich da bin, weil ich dann gesagt habe, gut, ich muss jetzt gehen, ich müsste jetzt mal meine eigene Karriere weitermachen und dann habe ich gesagt, bleib doch. So, Und Leute, ich habe hier seit in 4 Monaten, das freut mich wirklich, da arbeiten wirklich die nettesten Leute der Welt. Die sind alle so lustig, jede einzelne Person ist wahnsinnig lustig. Ich habe viel gelacht in der Zeit, aber ich habe so, Leute, ich habe seit 4 Monaten nichts gearbeitet. Warum wollt ihr meinen Vertrag verlängern? Das macht keinen Sinn. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr seltsame Phase. Aber gut, hat die Miete.
Ja, und das wäre jetzt bei Jan, glaube ich, nicht passiert, dass du da unterm Radar fliegst und einfach 4 Monate nichts machst. Ich glaube, das wäre sehr aufgefallen.
Ich weiß es nicht. Ich bin jemand, den haben die Leute auch gerne einfach um sich in dem Fall.
Ja, das glaube ich auch.
Und ich glaube, das war halt das Ding. Also, sie wussten schon, dass ich nichts mache, aber es ist halt ein gutes
Gespräch. Ja, so maskottchenmäßig.
Ja, so ein gutes Gespräch am Wasserspender. Ja. sehr gut. Exakt so war das. Aber jetzt, Tarkan, du bist ja jetzt auch ein bisschen moderativ unterwegs, habe ich gehört.
Ja, also ich habe das Problem wie du auch, dass ich dachte, der Florentin, den würde ich so gerne häufiger sehen. Und den Aurel, den habe ich irgendwie da und da mal getroffen. Wir haben ja immer noch nicht geklärt, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben, aber danach auch immer nur so peripher. Und ich dachte, wie kriegt man diese Menschen an einen Tisch? Man begegnet sich und man sagt immer, hey, ja, wir müssen unbedingt mal was machen, aber beide Parteien wissen, das wird nichts. Ohne äußeren Druck kriegen wir das nicht geschissen.
Ohne Bezahlung. Ich, ja, komm.
Und dann, ja, ohne Bezahlung.
Leider ohne, genau. Bezahlung.
Ja, ohne Aufenthalt im 5-Sterne-Hotel wird das leider nichts.
Ah, da wurde ich tatsächlich da untergebracht.
Ja, sag ich ja. Und dann sagte ich, komm, dann machen wir es beruflich. Und dann haben wir ein Format entwickelt, also ich und zusammen mit 1Live, was ein großer Scam war, um einfach nur euch Menschen, die ich sehr gerne mag, an einen Tisch zu bekommen. Das Format heißt Ratlos, hat dann fantastisch funktioniert, obwohl es eben nur ein Grund war, um mit euch abzuhängen. Vielleicht auch deswegen. Es ist eine Game-Show, weil ich sehr gerne so Spieleshows mag und auch Spiele entwickle und denke. Und es ist ein Name ist Programm. Es wird geraten. Es gibt sehr viele Ratespiele. Man weiß nicht, was der Preis ist. Es wird nach 5 Folgen, es gibt insgesamt 5, einen Riesenpreis vergeben. Und keiner weiß, was für ein Preis. Das heißt, ihr wusstet gar nicht, worum ihr da alle kämpft. Also du warst dabei, Florentin Will war dabei, Jasmina Kuhnke war dabei, Sandra Sprünken war dabei. Und es hätte alles, also ein Gutschein für einen Händedruck, 10.000 Euro in Bar, eine Ente, es ist alles möglich. Wird halt erst nach 5 Folgen gelüftet.
Damit es jetzt hier nicht nur wirkt, als wenn wir jetzt hier in Tarkan neues Projekt segwayen. Das war nämlich tatsächlich, Tarkan hatte mich eingeladen und Florentin auch und eben noch ein paar andere, ob wir an so einer Gameshow teilnehmen wollen. Und da haben wir uns erstmal gefreut, weil das natürlich Spaß macht. Und ich wusste ja gar nicht um Tarkans außerpodcastische moderative Fähigkeiten. Aber Tarkan hat es nämlich ganz, ganz hervorragend gemacht und da muss ich nämlich jetzt mal sagen, ich habe nämlich das Gefühl, du hast so dieses Gameshow-Gastgeber-Ding, das macht dir nämlich irgendwie Spaß, man merkt es da, der sitzt ja dann so breitgrinsend da rum und sagt so, und jetzt kommt dies und das und so, das hat mir gut gefallen. Deshalb glaube ich, Tarkan, dass du eine große Zukunft als, so ein Quizshow-Moderator, so ein Entertainment-Moderator hast und ich bin nämlich froh.
Ja, Wer wird Millionär ist mein großes Ziel. Also irgendwann da auf diesem Stuhl zu sitzen, das moderieren zu können, danach richte ich meine gesamte Karriere aus.
Ja, aber du kannst es auch, habe ich das Gefühl. Und ich finde gerade in Deutschland, wo wir wo wir doch einen Mangel an neuen, talentierten Gesichtern haben, dass du auf jeden Fall, dass wenn man denn will, du, Tarkan.
Dankeschön. Es liegt ja zum Teil gar nicht in meinen oder deinen Händen, sondern in so Entscheiderhänden, irgendwelchen Sendechefs, die dann Daumen hoch, Daumen runter machen. Da merke ich.
Das stimmt nicht. Und das ist,
naja.
Das ist das Problem, das man die letzten Jahre hatte und das noch in den Köpfen der Leute ist. Mittlerweile hat man so viele Möglichkeiten. Die Entscheidung.
Das stimmt auch.
Ganz guck.
Darauf wollte ich gerade umschwenken, genau. Und sagen. Also, dass aktuell ich das Gefühl habe, da geht jetzt aber plötzlich viel mehr.
Mir hat niemand was gegeben, ich habe es mir genommen. Und genau diese Attitude muss man auch haben, weil du kannst mittlerweile dir eine Reichweite aufbauen, das macht ihr ja auch mit Gefühlte Fakten, eurem Podcast und so weiter und auf allen anderen Plattformen. Du kannst dir eine Reichweite aufbauen, die dich quasi in gewisser Form in die Position bringt, zu sagen, ich mach's oder ich mach's nicht. Und ich glaube mittlerweile, dass gerade das und Leuten wie dir und mir die Möglichkeit gibt, sich Räume zu nehmen, die es auch braucht.
Auf jeden Fall.
Damit nicht immer nur, wir hatten für die letzten 10 Jahre, alle Moderatoren oder Moderatorinnen, und ich sage eigentlich bewusst Moderatoren, weil es immer nur Männer waren, alles der gleiche Typ, ne?
Alles Jörg Pilawa,
alles Jörg,
Variation
alles
davon.
Alles Variation von Jörg Pilawa, und jetzt ist endlich an einem Punkt angekommen, wo sich Leute Räume nehmen können, weil sie eben das Talent einfach den Leuten aufzwingen. Und da sage ich mal, Tarkan, da bist du auch einer davon.
Dankeschön. Genau darauf wollte ich auch hinaus. Also man hatte immer das Gefühl, es liegt halt vor allem an so Senderchefs, die Daumen hoch, Daumen runter machen. Aktuell kann man sich ein bisschen Aufmerksamkeit erspielen, habe ich dann ja auch machen können. Und plötzlich kommen dann ein paar Leute auf einen zu, also bei 1Live war das so, die dann irgendwie dich nach oben hin durchboxen und sagen, komm, da machen wir jetzt eine Gameshow mit dir, ist doch okay. Also da gab es auch Leute, die dann total in mich vertraut haben.
Ja.
Und wo ich dachte, bis vor 2 Jahren hätte mir das jemand erzählt, hätte ich gedacht, nee, das ist ja nicht möglich, dass ich da irgendwie als Tarkan Bakci irgendwie das Vertrauen von Entscheidern kriege und Sachen moderieren darf. Da müsste ich ja vorher noch 10 gemischte Hacks machen. Aber es hat eingefühlte Fakten gereicht, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen und dann da plötzlich in diesen Räumen stattfinden zu dürfen, worüber ich sehr dankbar und sehr froh bin. Und es macht riesen Spaß. Also mein Respekt vor Moderatoren ist ein bisschen bergab gegangen, seitdem ich selber moderiere, weil es ist gar nicht so schwer.
Moderation ist einfach nur zu sagen, was jetzt nächstes passiert. Das sage ich immer.
Ja.
Aber nee,
und du
hast es sehr gut gemacht.
In vielen Fällen muss man es nicht mal selber irgendwie sich ausdenken, sondern steht's da.
Es steht.
Weil es bei 1Live ratlos nicht so, da durfte ich zum Glück sehr viel inhaltlich mitarbeiten.
Ja, das hat man gemerkt. Ja. Hat man gemerkt. Du bist ja auch ein bisschen irgendwie so Teil der Show. Und das Ganze kommt auch immer jetzt im Internet. Auf dem 1Live YouTube-Channel gibt es das schon. Und wann kommt immer eine neue Folge? Dienstag, glaube ich.
Jeden Dienstag, genau. Jeden Dienstag eine neue Folge auf dem 1Live YouTube-Kanal.
Cool. Tarkan, ja, hast du noch, müsst ihr noch irgendjemand grüßen?
Alle Menschen, die hören. Ganz besonders Florentin Will. Vielleicht auch Jan Böhmermann, der irgendwie so ein Google-Alert bekommen hat, dass irgendwo sein Name gesagt wurde und jetzt nochmal nachhört. Liebe Grüße.
Das ist aber auch nochmal
fantastischer Chef gewesen.
Toller Mann.
Da spricht die Angst. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Und werde jetzt erstmal runtergehen und hoffen, dass es hier auch einen Butterroboter gibt, mit dem ich mir meine Butter aus Brot machen lasse.
Ich habe jetzt Table Reads für die neue Original Show Staffel auch im ZDF. Deshalb,
Glückwunsch übrigens.
Ja, danke. Und das wird anstrengend, weil da muss man jetzt nochmal, ne, da geht man nochmal auf den Duktus ein, rede ich so, wie viel Schwäbisch ist im Buch drin, gell? Und Tarkan, war es für dich schön, auch mal jetzt ohne Christian Huber hier
präsent zu sein? Es war vor allem schön mit Aurel Merz. Also, um hier mal positiv zu bleiben. Es war wirklich fantastisch. Ich komme sehr gerne in einem Jahr wieder und dann nachher in einem Jahr nochmal. Dann gucken wir so langsam, wie ich mich dem Wer wird Millionär-Posten annäher oder mich davon entferne, wer weiß.
Ich unterstütze diese Kampagne und werden wir alles dafür tun. Aber natürlich, Günther muss erstmal sagen, jetzt reicht's auch mal. Weil soll auch mal.
Ja, der muss in Ruhe in Rente. Also, der hat auch gute 10 Jahre vor sich. Ich glaube, ich habe genau perfekt. Ich glaube, es passt perfekt. Es passt so, dass 10 Jahre dann irgendwie
willst du machen. So lange willst du warten. Ich will auch mal alles jetzt.
Ich muss da schon drauf hinarbeiten. Es ist auch so, wenn man Ziele erreicht, macht es einen für einen kurzen Moment glücklich, aber dann kann es auch sein, dass man merkt,
Nein. Ziele erreichen macht gar keinen Sinn. Das ist das Nächste bei mir. Nur Wut macht Motivation. Sobald man Ziele erreicht hat, ich habe nicht mal eine Sekunde, freue ich mich. Wirklich.
Ja, aber weil du zu kleine Ziele hast. Ich habe halt Riesenziele, wie Wer wird Millionär moderieren, und dann kommen Etappenziele und dann freut man sich und denkt sich, was jetzt? Ja, das Nächste ist das, damit ich zu Günther Jauch auf den Stuhl komme. Das Wenn er stimmt. da friedlich einschläft, on air, Günther Jauch, dann stehe ich schon hinter ihm und dann gibt es so einen fliegenden Wechsel. Hoffe ich zumindest. Ganz lieben Dank. Gefühlte Fakten kommt jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. 1Live ratlos, die total verrückte Rateshow.
Dienstag.
Gibt es jeden Dienstag auf YouTube. Und ansonsten, mich findet man auf Instagram, Twitter und wenn man oft genug swiped, auch auf Tinder.
Sehr schön. Das war Tarkan Bakci. Tarkan, ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Auf Wiedersehen. Und jetzt, schlägt den Butterroboter aus.
Das mache ich. Danke und Grüße an deine imaginären Katzen.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Alama Pyjama mit dem, wie ich doch finde, sehr, sehr sympathischen Gast Tarkan Bakci. Wir haben es zu früher Morgenstunde aufgenommen. Das heißt, wir waren wahrscheinlich alle noch ein bisschen lätschig im Kopf. Wenn es euch gefallen hat und auch wenn nicht, abonniert den Podcast, lasst eine Bewertung da. Ich habe euch lieb. Das war Alama Pyjama. Mensch, für nächste Woche, was geht nächste Woche? Ja, da müssen wir mal was aushängen. Ah ja, ich habe ja noch eine Rechnung offen. Ich habe ja noch einen neuen Feind. Na, vielleicht gibt es ja eine Alama Spontana, in der ich über meinen neuen Feind spreche. Das ist schon eine interessante Geschichte. Die Welt sollte über meinen neuen Feind erfahren. Ja, aber erstmal gucken, ne? Wenn dann die Neugier groß genug ist, dann kann ich ja natürlich releasen, was da vorgefallen ist. Das ist eine Abrechnung. Neuer Feind, du hast es geschafft. Die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst weg auf und davon und krepiert. Shit, das ist zu emotional. Ich drehe back zum Anfang und sag's dir noch einmal. Abonniert Alama Pyjama.